Deutschlandfunk. Der Tag.
Genosse Verteidigungsminister, nachdem die Situation von allen Seiten eingeschätzt worden ist, wird vorgeschlagen, die Verteidigung am linken Ufer zu errichten.
Das ist schon bemerkenswert, was da in den vergangenen Stunden in der ukrainischen Stadt Cherson passiert ist. Die russische Armee hat die Stadt komplett geräumt. Wir hören da gerade den zuständigen russischen Befehlshaber, der diesen Schritt begründet.
Ich verstehe, dass es keine einfache Entscheidung ist. Andererseits bewahren wir so das Wichtigste, das Leben unserer Militärangehörigen.
Es ging alles ziemlich schnell mit diesem Rückzug. Das hier ist Zilko Gries, der ist gerade für uns in der Ukraine unterwegs.
Soziale Netzwerke zeigen Menschen mit ukrainischen Fahnen im Zentrum der Stadt. Auf dem großen Verwaltungsgebäude, von dem vor einigen Tagen schon die russische Fahne verschwunden war, wurde eine ukrainische angebracht.
Aber was bedeutet dieser russische Abzug jetzt genau? Ist das eine Niederlage oder ein taktisches Manöver? Das habe ich mit Frederik Rother besprochen, aus unserem Ukraine-Team. Außerdem schauen wir in den Deutschen Bundestag heute.
Abgegebene Stimmkarten 661.
Da war nämlich Tag der Entscheidung.
Mit Ja haben gestimmt 375, mit Nein haben gestimmt 216, Enthaltungen 70.
Ein klares Ja für den Streckbetrieb für die drei verbliebenen Atomkraftwerke.
Der Gesetzentwurf ist damit angenommen.
Was heißt das für die kommenden Wintermonate? Und wie sieht es aus, wenn dieser Betrieb dann im Frühjahr zu Ende geht? Ann-Kathrin Büsker erklärt das in wenigen Minuten. Heute ist der 11. November 2022. Ich bin Tobias Armbruster. Hallo. Also, die russische Armee hat die Stadt Cherson verlassen, geräumt. Ein weiterer Rückzug, ein weiterer Erfolg für die ukrainischen Streitkräfte. Cherson liegt im Süden der Ukraine, am Fluss Dnieper. Experten sagen, eine strategisch gesehen sehr wichtige Stadt. Frederik Rother ist Teil unseres Ukraine-Teams. Er hat die Lage dort immer im Blick. Hallo Frederik.
Ja, hi Tobias, hallo.
Frederik, was passiert da jetzt gerade in Cherson?
Ja, jetzt gerade, also so gegen 13 Uhr, sieht es wirklich so aus, dass die ukrainischen Truppen nahe an der Stadt dran sind, vielleicht auch in der Stadt, das lässt sich jetzt gerade noch gar nicht so genau sagen, aber darauf deuten eben Social Media Posts hin. Es gibt auch erste Bilder von der ukrainischen Flagge, die wieder in der Stadt zu sehen ist. Cherson war ja jetzt die letzten Kriegsmonate besetzt von den russischen Truppen, das heißt, es war nicht möglich, die ukrainische Flagge zu hissen, aber auch diese Bilder erreichen uns jetzt. Also da hat sich wirklich eine hohe Dynamik entwickelt jetzt in den letzten 2-3 Tagen nach der russischen Abzugsankündigung. Und es ging jetzt erstaunlich schnell, dass die ukrainischen Truppen wirklich so schnell auf die Gebietshauptstadt Cherson offenbar vorrücken konnte. Damit hat übrigens nicht mal der ukrainische Verteidigungsminister gerechnet, der gestern noch in einem Interview sagte, dass er mit einer Woche rechnet, bis die russischen Truppen abgezogen seien.
Frederik, warum macht die russische Armee das denn jetzt? Und vor allen Dingen auch, warum macht sie das jetzt so schnell?
Also der militärische Druck, der ist oder war offenbar einfach zu hoch. Wir müssen uns ja noch mal kurz die Situation vor Augen rufen. Die Ukraine hat seit dem Spätsommer eine Gegenoffensive im Gebiet Cherson gestartet. Und sie hat eben in den letzten Wochen so von Norden kommend langsam, aber wirklich beharrlich eine Siedlung nach der anderen zurückerobert. Und sie ist eben immer näher an Cherson rangerückt. Der Druck stieg, das kann man so schon sagen. Auch wenn die ukrainischen Truppen bis zuletzt jetzt schon noch 20 oder teilweise auch 30 Kilometer von Cherson selbst zum Beispiel entfernt waren. Also man war nicht so dran. Dennoch, wie gesagt, der Druck stieg und offenbar war auch eine ukrainische Taktik erfolgreich. Die bestand nämlich darin, russische Logistik- und Nachschubzentren im besetzten Hinterland zu beschießen, sodass für Russland die Versorgung der eigenen Truppen in Cherson eben immer schwieriger wurde. Die Truppen brauchen ja Waffen, die brauchen Munition, Lebensmittel, Medikamente und das wurde offenbar immer schwieriger. Und dann war jetzt die russische Devise, so stellte sich da, lieber ein geordneter Rückzug, bei dem man eben Material und Soldaten versucht zu schützen, als sich eben in Gefechten aufzureiben, zumal die russische Seite auch schlechte Erfahrungen gemacht hat mit überstürzten Rückzügen. Wir erinnern uns, im Gebiet Kharkiv im September war das so, da hat man Hals über Kopf die Gegend verlassen, viel Material zurückgelassen und das wollte man jetzt offenbar verhindern, ja.
Ist das denn jetzt sozusagen das Eingeständnis einer Niederlage für die russische Seite?
Also es ist ein bisschen Interpretationssache. Wir können ja mal eben auf das offizielle Wording schauen. Sergei Surovikin, das ist der russische Befehlshaber in der Ukraine, der hat dem russischen Verteidigungsminister Shoigu Folgendes gesagt, ich zitiere das jetzt mal. Wir schlagen vor, die Verteidigungslinien am linken Dnipro-Ufer zu nutzen. Das ist keine einfache Entscheidung, aber wir werden damit das Leben unserer Soldaten schützen. Am rechten Ufer, also da, wo Cherson ist, ist das teilweise perspektivlos. Das hat Sergei Surovikin gesagt. Und der Rest ist jetzt Interpretationssache. Also aus russischer Sicht ist das erstmal ein Manöver, um eigene Ressourcen zu schützen, um vom linken Ufer des Flusses, also das, wo man sich jetzt eben hin zurückzieht, weiter zu verteidigen. Hier hat Russland ja auch noch tausende Quadratkilometer besetzt. Surovikin, der sprach auch davon, dass die freigesetzten Truppen woanders eingesetzt werden könnten. Die Spezialoperation, wie der Krieg ja heißt, in Russland, die gehe weiter. Das ist auch immer wieder zu hören. Und Kreml-Sprecher Peskow hat heute nochmal betont, dass man Stadt und Gebiet Cherson als russisches Staatsgebiet weiter ansehe, trotz des Rückzugs. Also da ist nichts zu hören von einem Eingeständnis einer Niederlage. Das wird quasi ein bisschen umgedeutet. Aber klar, so ein Rückzug hat immer den Geschmack der Niederlage, denke ich. Und allein, dass es soweit kommen musste jetzt, das ist schon ein Misserfolg der russischen Truppen. Das kann man mindestens so sagen, ja.
Gut, aber wenn die russische Seite jetzt sagt, wir betrachten dieses Gebiet nach wie vor als russisches Territorium, könnte das nicht ernsthafte Folgen haben, wenn die ukrainische Seite jetzt tatsächlich Cherson auch wieder für sich beansprucht?
Das ist gerade schwer zu sagen. Russland hat ja diese vier Gebiete annektiert in der Südukraine. Das heißt, aus russischer Sicht ist das jetzt russisches Staatsgebiet und das wird man natürlich auch verteidigen. Das haben wir oft gehört in den letzten Wochen. Andererseits hat Russland eben immer wieder Rückschläge hinnehmen müssen, sei es in den letzten Wochen oder auch viel früher schon, jetzt im Frühjahr zum Beispiel, als die russischen Truppen aus Kiew oder rund um Kiew zurückgedrängt wurden oder, ich habe es vorher erwähnt, rund um Kharkiv mussten sie sich zurückziehen. Und das hat dann selten zu einer wirklich drastischen Eskalation des Krieges geführt. Es gab, wir erinnern uns, die Drohnenangriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur. Das ist auch ein Riesenproblem für die Ukraine. Das lesen manche als Eskalation des Krieges. Das kann man vielleicht auch so interpretieren. Aber man muss ganz klar sagen, Russland hat jetzt nie zum Beispiel mit taktischen Atomwaffen oder anderen Waffen, die international stark geächtet wären, hier weiter agiert. Dementsprechend ist das jetzt eine Sache, die einfach offen bleiben muss. Das können wir leider natürlich auch nicht klären, wie Russland das in Zukunft sehen wird. Andererseits muss man natürlich auch sagen, was sollen sie auch anderes sagen, als das ist und bleibt unser Staatsgebiet. Dem steht ja übrigens der Abzug jetzt schon entgegen.
Gut, also dann halten wir fest, dieser Abzug ist passiert. Die ukrainische Seite wird vermutlich oder ist bereits wieder in Cherson eingerückt. Was heißt das alles für Wladimir Putin?
Ja, also es ist erstmal eine Niederlage symbolischer Art, weil man es ja eben als russisches Staatsgebiet betrachtet und als Teil des eigenen Landes. Also symbolisch nicht so leicht hinzunehmen. Es hat auch eine militärische Bedeutung für Russland alles. Also Cherson ist schon eine strategisch wichtige Stadt, um beispielsweise auf dem Landweg weiter in die Ukraine vorzustoßen, Richtung Odessa oder Mykolaiv. Das wird jetzt quasi unmöglich, wenn man Cherson aufgibt. Also das ist sicherlich ein Faktor, den man jetzt einkalkulieren muss aus russischer Sicht. Wichtig ist auch, dass über das Gebiet Cherson die einzige Landverbindung auf die von Russland annektierte Krim führt. Das heißt, wer Cherson und die Region drumherum kontrolliert, der besitzt einen sicheren Zugang zur Krim. Hier könnte Russland auch noch ein bisschen mehr unter Druck geraten. Das ist so die symbolisch-militärische Ebene. Und da muss man sich natürlich auch fragen, wie die Menschen in Russland drauf reagieren. Bisher ist es nicht so, dass jetzt großer Unmut spürbar wäre. Zumindest wird das nicht berichtet. Aber dennoch ist das natürlich was nicht zur Taktik passt, die man seit Wochen ausgibt und auch nicht zum Ziel dieser sogenannten militärischen Spezialoperationen. Also es kann schon gut sein, dass das auch negativ auf Putin zurückfällt. Deswegen ist ein Muster sichtbar, was wir schon oft gesehen haben, dass die negativen Nachrichten, dass sie verkündet werden von der Armeeführung, wie jetzt von dem General Surovikin bzw. vom Verteidigungsminister Shoigu. Putin hat sich meines Wissens bisher noch nicht dazu geäußert. Das heißt, man kann die Verantwortung auch so ein bisschen ablenken und das sehen wir immer mal wieder. Aber ob das langfristig funktioniert, zumal jetzt ja auch hunderttausende Männer eingezogen wurden, die in den Kampf geschickt wurden, das heißt, der Krieg ist auch in Russland sehr viel spürbarer. Ob das alles langfristig funktioniert, müssen wir abwarten.
Frederik, dann lass uns auf die tatsächliche Lage dort schauen. Kann man das sagen? Gibt es Informationen darüber, wie es aktuell aussieht in Cherson nach monatelanger russischer Besetzung?
Also du sagst es ja, die Stadt war lange besetzt und jetzt deutet ja alles darauf hin, dass die russischen Truppen die Stadt verlassen haben. Aber dementsprechend kamen kaum noch unabhängige Meldungen aus Cherson raus. Wir erfahren jetzt vermutlich, wenn die Ukraine dort einrückt, bald mehr. Es gibt ja diese hohe Dynamik heute und wie gesagt, erste Flaggenbilder machen schon die Runde. Und dann wissen wir sicherlich auch ein bisschen mehr, wie es in der Stadt aussieht. Bekannt ist auch, dass die Stadt nicht so zerstört ist wie zum Beispiel Mariupol. Also es gab keine wochenlangen Artillerie- und Bombenangriffe. Gleichzeitig gibt es jetzt Meldungen, dass die russischen Truppen beim Abzug den Fernsehturm und Energieinfrastruktur und Heizkraftwerke zerstört hätten. Also es ist wohl schon was auch jetzt einfach nochmal kaputt gemacht worden. Aber auch im Frühjahr haben uns schon einige Sachen und Infos eben aus Cherson erreicht, wie es damals eben war unter russischer Besetzung. Wir wissen zum Beispiel, dass es Proteste gab von den Bewohnern gegen die russischen Truppen. Haut ab nach Hause, Schande, das waren so Schlachtrufe damals. Diese Proteste wurden teils auch gewaltsam aufgelöst. Auch der gewählte Bürgermeister übrigens war ziemlich hartnäckig. Der ließ die Flagge noch lange hissen und hat eben versucht, sein Amt noch einige Zeit auszuüben, aber die Besatzung ist natürlich spürbar gewesen. Es wird von Repressionen berichtet, von Zermürbung aus der Stadt selbst. Haben wir auch von Entführungsfällen und Folter gehört. Da ging es vor allem auch um Aktivisten aus der Zivilgesellschaft. Und viele der ehemals 300.000 Einwohner sind auch geflohen.
Das wollte ich gerade fragen, Frederik. Ich habe diese ganzen Bilder im Kopf von Menschen, die evakuiert wurden, in Anführungszeichen, die russische Seite über diesen Fluss drüber gebracht hat, auf die andere Seite. Leben denn überhaupt noch Menschen in Cherson?
Also von den 300.000 Einwohnern sind in den ersten Kriegstagen oder Kriegswochen viele geflohen, das ist soweit bekannt. Aber es lebten jetzt bis zuletzt eben Zehntausende Menschen immer noch in der Stadt. Und genau, seit Wochen gab es ja diese Meldungen von der russischen Seite, dass man quasi die Menschen evakuiere auf dieses linke Flussufer, wo sich jetzt eben auch die russischen Truppen hin zurückziehen. Aber das war wirklich sehr umstritten, weil die russische Seite von der Evakuierung sprach, die ukrainische Seite sprach sogar von Deportation, weil einfach überhaupt nicht klar war, ob das mit Druck ausgeübt wurde, diese sogenannten Evakuierungen oder nicht. Aber trotzdem haben bis zuletzt Menschen in der Stadt gelebt. Ja, das war so, das ist so. Und wir wissen auch, dass natürlich die Versorgungssituation seit Kriegsbeginn nicht optimal war. Ne? Es gab mit Lebensmittelprobleme, mit Medikamentenprobleme, das ist auch alles bekannt. Das heißt, es wird sicherlich nicht leicht gewesen sein, da jetzt bis zuletzt zu leben oder gegebenenfalls auch zu überleben.
Frederik, erklär uns das noch kurz. Wie könnte das dann zukünftig aussehen? Also die russische Armee zieht ab, geht über diesen Fluss drüber, über den Dnipro und steht dann sozusagen auf der anderen Flussseite. Kann man dann überhaupt sagen, dass auf der einen Seite, wo dann die Ukraine wieder reingeht, dass dort normales Leben zurückkehren kann? Oder ist es dann sozusagen eine Stadt direkt an der Front, wo sozusagen ein Fluss die Frontlinie bildet?
Also erstmal bleibt es eine gefährliche Stadt, weil nur der Fluss, der ist ungefähr einen Kilometer breit, hier die Trennung ist zum anderen Ufer, wo eben die russischen Truppen sitzen. Und von dort kann man auch Cherson beschießen. Also es gibt genug Waffen, die da quasi rüberkommen. Das heißt, es wird erstmal eine gefährliche Stadt bleiben, das kann man schon so sagen. Und es wird vielleicht auch eine Art von Frontstadt werden, wo sich damit quasi beide Seiten gegenüberstehen. Andererseits wird das Leben sicherlich ein bisschen normaler werden, weil die Ukraine jetzt, wie es aussieht, eben wieder die Macht übernimmt. Man kann aufräumen, man kann Infrastruktur wiederherstellen. Manches ist ja doch kaputt gegangen. Man kann auch Dienstleistungen wieder anbieten, wie Bankdienstleistungen oder staatliche Sozialleistungen und solche Sachen. Das heißt, das Leben wird sich sicherlich normalisieren. Aber man muss zum Beispiel auch sehr auf Minen achten. Es gibt die Befürchtung, dass die Stadt und die Umgebung sehr stark vermint worden sind von den russischen Truppen. Das heißt, das wird alles nicht sehr schnell gehen. Da ziehen jetzt nicht morgen die ganzen Menschen ein, die vielleicht dort mal gewohnt haben und geflohen sind. Das wird wirklich noch eine ganze Weile dauern. Und vor allem diese nahe Lage an der Front beziehungsweise am gegenüberliegenden Ufer sitzen ja dann die russischen Truppen. Das ist natürlich auch wirklich weiterhin sehr gefährlich, ja.
Frederik, wenn jetzt sozusagen der Kampf um diese Stadt aufgegeben wird von der russischen Seite, können wir dann damit rechnen, dass in den kommenden Wochen die Kämpfe an anderen Frontabschnitten wieder heftiger werden?
Also das ist möglich. Das hat ja der General Surovikin gesagt, dass man quasi frei gewordene Truppen woanders einsetzen könne. Das wäre übrigens auch für die Ukraine möglich. Die kann ihre Truppen auch im Osten, im Donbass zum Beispiel, gut gebrauchen. Also das ist eine Variante. Andererseits sind die Ressourcen beider Seiten natürlich begrenzt. Und wenn jetzt Cherson erstmal eingenommen werden sollte von der Ukraine, kann es auch gut sein, dass das Tempo der Offensive im Süden sich verlangsamt oder die Offensive auch temporär zum Stillstand kommt. So sehen das eben auch manche Experten, weil eben beide Seiten und natürlich auch die Ukraine auf ihre Ressourcen schauen müssen. Aber klar ist, nach allem, was wir wissen, dass der Krieg weitergehen wird. Es gibt keinerlei Anzeichen von Verhandlungen. Das ist jetzt auch, nach allem, was wir wissen, ein großer Erfolg, aber nicht der letzter Erfolg, den man braucht. Das heißt, die Schritte, die die Ukraine noch gehen will, die sind lang. Die Ukraine will ihr gesamtes Territorium zurückerobern und das wird weitergehen. Aber so eine Rückeroberung wie jetzt heute, wie es ja gerade aussieht, das ist natürlich auch ein großer moralischer Boost. Das hebt die Moral der Truppen, sodass die wirklich weitermachen wollen. Davon ist auszugehen, ja. Und Russland auch weiter verteidigen wird. Das hält ja auch immer noch beträchtliche Landesflächen besetzt.
Frederik Rother über den russischen Abzug aus Cherson. Und wir gehen nach Berlin in den Bundestag.
Es ist ein guter Tag für Deutschland, weil wir dafür sorgen, dass Unternehmen die Sicherheit haben, über den Winter mit ausreichend Energie zu kommen.
Lukas Köhler von der FDP. Der Bundestag hat da heute Nägel mit Köpfen gemacht. Die drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke bleiben bis zum kommenden Frühjahr am Netz. Das haben die Abgeordneten der Ampel entschieden. Punkt, Schluss, aus, Ende. Klammer auf, der Bundesrat muss noch zustimmen. Aber das gilt als sicher, Klammer zu. Vor der Abstimmung, da hat die Union noch einmal klar gemacht, dass ihr dieser Streckbetrieb aller Ampel nicht reicht.
Ein Weiterlaufen der Kernkraftwerke bis Mitte April 2023 bringt zu wenig. Es bringt zu wenig Versorgungssicherheit, auch mit Blick eben auf den übernächsten Winter. Es bringt zu wenig preisliche Entlastung für Verbraucher und Unternehmen. Und es ist auch zu wenig europäische Solidarität.
Steffen Bilger von der CDU. Ann-Kathrin Büsker hat diesen ganzen Atomstreit für uns in den letzten Monaten beobachtet. Und sie hat auch die Abstimmung im Bundestag heute verfolgt. Vorhin hat sie mir erklärt, was dieses mehrheitliche Ja der Abgeordneten jetzt bedeutet.
Das bedeutet, dass die drei deutschen Atomkraftwerke bis zum 15. April betrieben werden können. Solange ist es jetzt erlaubt, in Deutschland ein Kernkraftwerk zu betreiben. Das funktioniert allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die vorhandenes Brennmaterial benutzen. Also da werden jetzt keine neuen Brennstäbe eingesetzt. Die hätte man ja auch bestellen müssen. Das heißt, die Betreiber müssen, wenn sie es wollen, mit dem vorhandenen Material arbeiten. Dafür werden dann wird der Kern rekonfiguriert, so nennt man das. Und so lassen sich dann Berechnungen zufolge etwa 5 Terawattstunden Strom zusätzlich produzieren. Und dazu kommt noch, dass das Weiterlaufen eben dazu führt, dass ein kleiner stabilisierender Beitrag auf die Netze ausgeübt wird.
Wenn diese drei verbliebenen Atomkraftwerke jetzt tatsächlich nach dieser Abstimmung am Netz bleiben, mussten da einige im Bundestag heute bei der Abstimmung die Zähne zusammenbeißen?
Ja, also die Grünen, die sprechen ja immer wieder von der Zumutung. Harald Ebner zum Beispiel, der Vorsitzende im Umweltausschuss, der hat das heute in der Debatte auch nochmal so bezeichnet. Viele in der SPD finden es wiederum auch nicht allzu gut. Und dann haben wir noch einige in der FDP, die die Faust in der Tasche geballt haben, weil die eigentlich sich eine Laufzeitverlängerung gewünscht hätten bis mindestens 2024 und ja auch neue Brennstäbe. Am Ende ist es jetzt so, es gab ja eine namentliche Abstimmung und FDP und SPD haben jeweils geschlossen mit Ja gestimmt. Bei den Grünen allerdings, da gab es 9 Nein-Stimmen. Einige davon waren auch im Vorfeld angekündigt worden. Und wenig überraschend mit dabei ist auch Jürgen Trittin, ja damals Architekt des Atomausstiegs unter Rot-Grün. Der ist fest davon überzeugt, dass Atomkraft eben der falsche Weg ist und hat sich jetzt absehbar auch gegen diese Laufzeitverlängerung gestellt.
Was ist denn dein Eindruck? Was war das für eine Debatte heute im Bundestag?
Ja, ich fand die ehrlich gesagt ein bisschen vorhersehbar, weil ja auch die Argumente in den vergangenen Wochen und Monaten zu Genüge ausgetauscht worden sind. Also für Grüne und SPD ist es eine Zumutung. Die FDP hat betont, es ist ein guter Kompromiss, zu dem sie beigetragen hat, so die Argumentation. Die Union hat einen eigenen Antrag, um eine Laufzeitverlängerung bis mindestens 2024 durchzusetzen, ohne das allerdings alles so richtig sauber durchzurechnen und zu sagen, wie das funktionieren soll und was es kostet. Gab dann von der Union auch Vorwürfe an die Regierung, dass das alles nicht ausreiche. Vorwürfe auch von der AfD. Die Bundesregierung wolle Deutschland deindustrialisieren. Man brauche Kernkraft quasi für immer. Und die Linke lehnt weiterhin die Nutzung von Kernenergie strikt ab, auch weil zivile und militärische Nutzung Geschwister seien. Also wie gesagt, alles ein bisschen vorhersehbar.
Okay, lässt sich denn jetzt mit Sicherheit sagen, dass die Stromversorgung in Deutschland in diesem Winter gesichert ist?
Nö, mit Sicherheit lässt sich im Moment gar nichts sagen. Es herrscht Krieg in der Ukraine und es gab ja auch hier in Deutschland bereits Anschläge auf kritische Infrastruktur. Ich sage nur Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Und sowas kann theoretisch wieder passieren. Stromnetze, Umspannwerke, Kraftwerke, das ist alles theoretisch möglich und schon deshalb wird dir niemand seriös garantieren, dass in diesem Winter alles tutti wird. Wenn wir aber uns nochmal diesen Stresstest der Übertragungsnetzbetreiber anschauen, darin war ja der Weiterbetrieb der drei Atomkraftwerke als ein kleiner Baustein zur Energiesicherung genannt. In der öffentlichen Debatte haben das dann einige so aussehen lassen, als wäre das der zentrale Baustein, der heilige Gral. Aber die Übertragungsnetzbetreiber, die haben ganz klar gesagt, dass auch weitere Maßnahmen getroffen werden müssen. Viel davon ist sehr technisch, teilweise nicht so richtig gut zu erklären. Deshalb vielleicht einfach nur so viel zusammengefasst, dass da ist parallel eine ganze Menge passiert, um die Netzstabilität eben zu gewährleisten. Es sind auch weitere Kohlekraftwerke ans Netz zurückgekehrt. Und es gab Gespräche auch mit dem Ausland in puncto flexible Kraftwerkskapazität. Also das ist ja so ein Punkt, wo die AKW tatsächlich ein bisschen was machen können, aber eben nicht ausreichend helfen. Und da sind eben Vereinbarungen getroffen worden, dass man im Zweifelsfall auch Kraftwerke aus dem Ausland zuschalten kann, um die Netze stabil zu halten.
Du hast es schon gesagt, es gibt da sicher einige Punkte, auch viele Details zu besprechen. Eins, was mir immer wieder auffällt, was auch heute, glaube ich, im Bundestag zur Sprache gekommen ist, das ist dieses eine Argument der Grünen, die sagen, dass vor allem dieses eine AKW in Niedersachsen überhaupt nicht gebraucht wird, um irgendetwas sicherzustellen, dass der Weiterbetrieb dort sogar kontraproduktiv ist. Ist da irgendwas dran?
Die Grünen argumentieren ja, dass der Atomstrom da die Netze verstopfe, also insbesondere den nördlichen Teil quasi des Stromnetzes und dass deshalb erneuerbarer Strom abgeregelt werden muss. Und das passiert durchaus auch. Also wenn wir jetzt eine richtig gute Windlage haben in Norddeutschland und enorm viel Windstrom entsteht, dann hat erneuerbarer Strom zwar grundsätzlich einen Einspeisevorrang in den Stromnetzen, aber so ein Atomkraftwerk, das kann man ja nicht mal eben einfach abschalten, wie zum Beispiel ein Gaskraftwerk, das ja flexibel ist. Das Atomkraftwerk läuft durch, das heißt, da ist sozusagen ein gewisser Anteil des Netzes schon voll mit Atomstrom und dann kann es durchaus mehr Situationen geben, wo einfach schlicht durch eine gute Windlage mehr Strom da ist, als die Netze aufnehmen können. Und dann wird eben erneuerbarer Strom, Windstrom abgeregelt, weil sowas wie alternative Verwendungsmöglichkeiten wie Elektrolysestationen, das haben wir einfach schlicht noch nicht.
Ann-Kathrin, was meinst du, werden wir im kommenden Jahr, wenn dann endgültig abgeschaltet werden soll, werden wir dann nochmal eine AKW-Debatte bekommen?
Tobias, ich befürchte, sie wird nie verschwinden bis dahin. Also allein schon die Union hat ein großes Interesse daran, das praktisch umzusetzen, aber natürlich auch mit diesem Thema die Regierungskoalition unter Druck zu setzen, weil ja auch in der FDP viele sind, die eben gerne eine Laufzeitverlängerung hätten, auch wenn die FDP jetzt offiziell signalisiert hat, dass sie das, also die Parteiführung, dass sie das Thema nicht wieder pushen wird, kann ich mir schon vorstellen, dass gerade die Union es eben nutzt, um die FDP damit zu pieken. Und dann so mit Blick auf, wenn wir in den Bereich kommen, wo die Kraftwerke dann immer weniger Strom produzieren, weil einfach nicht mehr so genügend Material da ist, der Kern einfach schon quasi nahezu ausgequetscht ist, dann wird die Diskussion wieder härter werden. Es gibt immer noch viele Kräfte, die wollen, dass die Atomkraftwerke verlängert werden. Wenn wir uns das Gutachten des Sachverständigenrats angucken, die empfehlen das ja auch. Es gibt Gründe, mit denen man das argumentieren kann. Diese Gründe sind mit dem heutigen Tag nicht weg. Insofern geht die Debatte weiter.
Und zu hören ist auch immer wieder, dass der eigentlich harte Winter jetzt gar nicht dieser ist, der uns jetzt bevorsteht, sondern der im kommenden Jahr.
Naja, im Moment sind unsere Gasspeicher gut gefüllt, nahezu voll, sodass vor den Küsten Europas auch über 30 LNG-Tanker im Moment rumpaddeln, weil sie ihr Gas in Europa im Moment nirgendwo einspeichern können, beziehungsweise die Gaspreise auch so massiv gefallen sind, dass sich das im Moment gar nicht lohnt, dieses LNG-Gas tatsächlich nach Europa reinzubringen. Das heißt, im Moment ist die Versorgungslage einfach richtig, richtig gut. Was aber auch daran liegt, dass wir über den Sommer die deutschen Gasspeicher massiv mit russischem Pipeline-Gas vollgemacht haben. Das ist nicht möglich nach diesem Winter, weil die Pipelines im Eimer sind. Nord Stream 1 ist nicht mehr benutzbar, Nord Stream 2 wollen wir nicht benutzen. Wir haben noch ein paar kleinere Pipelines, über die ein bisschen russisches Gas nach Deutschland kommen kann. Aber die große Pipeline Nord Stream 1, die existiert eben in dieser Form nicht mehr. Insofern wird es richtig schwierig, die Gasspeicher über den kommenden Sommer zu füllen. Wenn man es nur mit LNG machen will, dann, wir haben ja absehbar voraussichtlich auch eigene LNG-Terminals im kommenden Jahr. Das macht es ein bisschen einfacher, aber es wird eben teuer. Ja, und da werden einige argumentieren, dass wir umso mehr tun sollten, um Gas eben nicht zu verstromen. Und dann haben wir wieder die Atomkraftdebatte.
Also, der Bundestag hat zwar eine Entscheidung gefällt, aber, wenn ich Ann-Kathrin Büsker richtig verstehe, die Debatte, die Diskussion, die wird uns weiter beschäftigen. Ann-Kathrin, ich danke dir vielmals.
Gerne.
Der Bundestag verschiebt den Atomausstieg auf das kommende Frühjahr und die russische Armee hat die Stadt Cherson im Süden der Ukraine geräumt. Das war unser Podcast an diesem Freitag, dem 11. November 2022. Am Montag, 17 Uhr, kommt die nächste Episode in der DLF-Audiothek-App, bei Spotify, iTunes und. Mein Name ist Tobias Armbruster. Danke und ciao.